Hast du denn schon auf Start gedrückt?
Ich habe schon auf Start gedrückt. Du bist da?
Ich bin da, ja.
Oh, ist ein Traum. So sagen die Faulen, die im Prinzip dann kommen, wenn die Arbeit schon fertig ist, ne?
Wer so sagt, muss auch so sagen.
Oder so. Siehst du? Hey, drauf und zack und dann funktioniert das.
Sehr gut.
Ne? Ich habe mal in den Lanz-Podcast extra noch mal reingehört heute Morgen, um
ach du meine Güte.
um die richtige Begrüßung zu machen. Und er fragt tatsächlich den Richard David Precht, wo finde ich dich gerade vor? Also sage ich jetzt herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast, die Folge 2. Wie hieß er noch? Ist jetzt besser, so.
Ja, genau. Herzlich willkommen zu Wie hieß der Podcast noch? Ist jetzt schon eine Woche her, kann man dann auch wieder vergessen. Ich wusste es jetzt auch nicht mehr genau, in welcher Zusammenstellung. Ist besser jetzt? Oder
ist jetzt besser. So haben wir es jetzt eingetragen, offiziell.
Gut.
Ja, zumindest Apple weiß jetzt Bescheid und Spotify. Und ich finde, die brauchen ja auch ein bisschen eine Gewissheit und ein bisschen Konstanz im Leben. Und von daher, finde ich, sollten wir dabei bleiben. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Ist jetzt besser. So.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dass wir das hier wieder machen.
Oh, das ist schön. Also das kann ich nur zurückgeben. Ich müsste dich jetzt ganz offiziell, wenn man das ja im Podcast so macht, fragen, Finn, wie finde ich dich gerade vor?
Und wenn ich das nicht sagen möchte? Nein, du findest mich gerade vor unter einer Palme.
Mhm.
Du findest mich gerade vor meinem Laptop und vor meinem Mikrofon und
überraschend.
In einer guter Verfassung, dass, ja genau, man hätte es gar nicht gedacht und in einer guten Verfassung, dass es dieses Mal nicht so lange gedauert hat, diesen Setup zu machen, sondern dass es quasi eigentlich noch in unseren Köpfen war. Wir haben genau den richtigen Zeitslot erwischt, dass wir uns noch anscheinend an Sachen erinnern konnten.
Oder ich habe tatsächlich einfach nur das Projekt Copy-Paste gemacht, die Audiodateien rausgeschmissen und die ganzen Sachen, die wir so drin haben, schon gelassen.
Ja.
Und tatsächlich auch mein Mikrofon-Preset.
Profi.
Weil ein Zettel dran ist. Bitte nicht anfassen, wenn es läuft. Ja, schön, dass wir zusammengefunden haben. Worüber wollen wir reden?
Ja, du hattest ja eine Themenpalette dir ausgedacht.
Sagst du jetzt, dass ich das gemacht habe?
Na, ich sag nur, dass du dir löblicherweise Gedanken darüber gemacht hast, worüber du reden möchtest und ich gar nicht.
Das liegt einfach daran, dass du in der Hinsicht Vollprofi bist. Du kannst einfach loslegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, komm Finn, lass uns über DAWs reden, dann kann ich mich jetzt im Prinzip erstmal zurücklehnen. So.
Na gut. Meine Lieblings-DAW ist macOS. Grundsätzlich ist das wirklich super, aber da kommen wir auf ein anderes Thema. Ich habe das aber auf jeden Fall sehr genossen, das erste Mal ein MacBook zum Musikmachen zu benutzen, aufgrund der Treiberstabilität und Freundlichkeit MIDI-Keyboards und Drum-Machines gegenüber, dass halt alles so ziemlich Plug-and-Play ist. Das ist tatsächlich war eine ziemliche Offenbarung für mich und hat sehr viel nerviges Neustarten von DAW-Programmen für mich gelöst und nie wieder vorkommen lassen.
Da bin ich ganz bei dir. Also ich bin ja oft im Hörfunk unterwegs und da läuft leider sehr viel auf Windows. Und ich möchte jetzt da kein Bashing betreiben, aber ich bin auch ein absoluter Mac-Fan. Nein. Und finde es schön, dass es so stabil läuft. Man kriegt Windows-Rechner auch dahin, dass sie stabil laufen. Irgendwo gibt es bestimmt irgendeinen Rechner, der stabil läuft. Ich bin immer davon überzeugt, genauso wie es irgendwo nette Menschen gibt, gibt es auch irgendwo einen stabil laufenden Windows-Rechner auf Audiobasis. Vielleicht war ich einfach bisher immer nur zu doof dafür. Aber es wird ihn geben. Es gibt nur eine Sache, die ich beim Mac schwierig finde, und zwar, wenn ich ein Bluetooth-Keyboard, wie zum Beispiel das Lumi von Rolly, connecten will, dann mache ich das beim Mac nicht über die normale Bluetooth-Connection, sondern über diese extra Audio-MIDI-Setup und dann im MIDI-Setup und da kann ich Bluetooth hinzufügen. Das finde ich irgendwie ein bisschen irreführend. Wenn man weiß, wo es ist, geht's. Und du musst es jedes Mal wieder machen, aber das ist das Einzige, ansonsten finde ich es toll.
Ja, ich wollte jetzt auch hier gar kein Bashing anfangen. das war gar nicht die Intention. Ich wollte eigentlich nur was Lustiges sagen und habe mir dann gedacht, naja, irgendwie stimmt es ja schon, dass man sich daran sehr gewöhnt hat, einfach weil es für mich, weil ich schön faul sein kann und nicht auf so viele Sachen achten muss. Gefühlt zumindest. Und auch im Mastering-Studio, wo ich gearbeitet habe, lief auch ein Windows-Rechner. Das war auch alles sehr okay. Da lief auch Sequoia drauf und ich habe dann Reaper benutzt auch. Und das lief auch alles okay. Also von daher wollte ich jetzt auch das gar nicht so sagen. wollte nur sagen, dass es für mich sehr schön gemütlich ist und unkompliziert.
Ich glaube aber schon, dass das schon ein wichtiger Punkt ist. Und zwar in der Hinsicht alleine bei der Auswahl der DAW, weil es ja nun mal DAWs gibt, die durchaus nur auf einem Betriebssystem erhältlich sind, wie Logic bei Mac oder wie du schon sagtest, Sequoia und Pyraminx, die ja halt ausschließlich Windows-basiert sind im Vergleich dann dazu. Dann ist man ja schon in der Hinsicht eingeschränkt. Also bedingt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir nämlich zusätzlich auf meinen Mac Windows installiert.
Ja.
Darauf habe ich Samplitude laufen.
Ah ja.
Ich würde darüber nicht aufnehmen, weil da hätte ich ein bisschen Schiss, dass das, ich weiß auch gar nicht, wie das mit den Audioeinstellungen so läuft, aber er kann mir auf jeden Fall Stereo rausgeben, sodass, wenn ich Projekte habe, die Sequoia-basiert sind, was ja im Prinzip die große Schwester ist von Samplitude, bin ich in der Lage, die Sachen zu editieren und zu bearbeiten, was mir im Editing manchmal hilft. Und ich das nicht erst noch über OMF oder AAF-Export mir irgendwie über Pro Tools reinziehen muss. Und aber ich unterbreche dich schon wieder.
Das hört sich sehr praktisch an, ja. Nee, gar nicht.
Du warst doch gerade noch von deiner Lieblings-DRW am Quatschen, wenn es sowas überhaupt gibt.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass es dann wahrscheinlich Pro Tools ist. Also das ist einfach das, wo ich am schnellsten bin, wo ich am meisten Erfahrung drin habe und was für mich am übersichtlichsten ist, auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen kontraproduktiv klingt, weil also bevor es jetzt diese Ordnerstrukturen auch da gab, war es ja eigentlich sehr, sag ich mal, plump alles ins Edit-Fenster geschmissen. Mhm. Aber trotzdem war es für mich oft viel übersichtlicher und die Wellenformdarstellung viel schöner zum Schnitt als andere Programme und deswegen benutze ich das sehr gerne und es funktioniert ja signalflussmäßig sehr
analog. Ne?
Genau. Und das finde ich alles sehr gut. Das macht für mich schnell viel Sinn und ich komme damit schnell zurecht und kann mir auch immer schnell, wenn man eine andere Session aufmacht oder eine übernimmt, was ich früher auch öfter mal gemacht habe, schnell einen Überblick verschaffen. Und genau, deswegen mag ich das total gern und ich bin mit dem Workflow super zufrieden, mag auch die Automationsmöglichkeiten und die Clip-Gain-Möglichkeiten, um genau vorher schon mal bei einer Stimme zum Beispiel verschiedene Phrasen in der Lautheit ein bisschen anzugleichen, damit man es beim Mischen nicht mehr so doll in den Kompressor hauen muss. Solche Sachen finde ich da wirklich toll. Ja, wie gesagt, das Ganze kann man ja auch mehr oder weniger als Editing noch bezeichnen. Diese ganzen Geschichten finde ich einfach super und auch, dass man sich verschiedene Track-Versionen immer noch weiter ablegen kann und committen kann zu Plugins, aber trotzdem quasi allen Sachen behalten kann. So, gut, das geht auch in anderen Sachen. Aber ich finde es dort sehr übersichtlich und ich mag es auch sehr, in Pro Tools aufzunehmen durch die ganzen Edit-Gruppen und so weiter. Finde ich das alles sehr schnell, sehr übersichtlich und alles sehr sinnvoll. Wie gesagt, ich komme da sehr gut zurecht. Und bei dir?
Ja, ich glaube, du sagtest gerade schon einen Satz, der in die Richtung geht, wo ich gerade auch drauf hinaus wollte. Du sagtest, das geht in anderen ja auch. Aber ich glaube, es ist auch eine bewusste Entscheidung, womit man sich am wohlsten fühlt. Oder ich meine, wir haben ja. Im Studium erstmal Pro Tools als Standard gehabt bei uns. Ich habe auch mal eine Zeit lang komplett auf Cubase gearbeitet oder auf Nuendo bin ich dann umgestiegen, im Prinzip die größere Version. Ja. Und bin aber mittlerweile, wenn es um Musikproduktion geht, ausschließlich bei Pro Tools. Bei Wortproduktion tatsächlich, also den Wortschnitt dieses Podcasts hier zum Beispiel, mache ich auch in Pro Tools. Aber für Wortproduktion im Hörspiel oder im Feature-Bereich bin ich mittlerweile in Sequoia mindestens genauso schnell wie in Pro Tools, wenn nicht sogar ein Tuck schneller. Was aber einfach damit zu tun hat, wenn du es täglich um den Finger hast. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Man sagt ja immer, kennst du eine DAW, kennst du alle. Das stimmt und stimmt auch wieder nicht, weil es manche DAWs gibt. Bei Ableton bin ich mir da nicht so sicher, weil ich damit nie gearbeitet habe. Ich weiß nur, dass es auch eine ganz andere Art ist von Workflow gefühlt. Und bei Sequoia ist das Ganze sehr objektbasiert. Also das, was man sonst in Pro Tools halt spurbasiert macht und vielleicht mal mit diesen Offline-Reinrendern darüber arbeitet, hast du in Sequoia mit einem, oder auch in Samplitude, mit einem Objekteditor. Und jeder Clip ist quasi selbst belegbar mit bestimmten Plugin-Strukturen, mit dem Gain und mit Fades und dem ganzen Drum und Dran. Und was auch ganz toll ist darüber, ist das Pitching. Also, wenn du einen Sprecher hast, der vielleicht nicht so geübt ist, etwas träge ist in seiner Art und Weise, oder vielleicht einfach, du hast eine Abgabe von, hey, mein Beitrag soll 3 Minuten 30 sein, jetzt ist er aber 3 Minuten 35, dann ist die Pitching-Funktion relativ simpel. Das hast du ja im Pro Tools letztendlich auch, diese Time Stretch.
Ja.
Das heißt, du ziehst einfach dran und ziehst es kleiner. Und das hast du alles im Objekteditor. Wie gesagt, es ist im Prinzip im Pro Tools genauso möglich, außer dieses Online-objektbasiert arbeiten. Das kenne ich in Pro Tools tatsächlich nicht. Da ist
Ich
es.
glaube, es kommt gerade etwas dazu. Also es geht nicht ganz so doll, wie du das jetzt hier beschrieben hast. Aber es passiert da, glaube ich, gerade was. Also zumindest kann man jetzt, wenn ich mich richtig dran erinnere, Clips, da gibt es so einen neuen Reiter unten im Bild, dass man quasi auch Clip-Effekte machen kann. Also du kannst
Ah.
jetzt auch einen Clip mit einem EQ, mit einem Kompressor und ich glaube auch mit einem. Beim Insert bin ich mir gerade nicht mehr sicher, ob das schon drin ist oder nicht. Aber die arbeiten gerade auf jeden Fall dahin, dass man auch Clips einzeln bearbeiten kann. Das finde ich auch super. War auch ein Grund für mich, warum ich Reaper gerne mag, weil da geht da auch ganz viel. Und da dachte ich mir halt auch, dass es fürs Mastering, dass man halt nicht für jeden Track eine Audiospur braucht, um eigene Effekte zu machen und das dann danach in irgendeine Masterkette reinhaut, sondern dass man halt alles auf einer Spur lassen kann, da halt ein Gesamtshaping machen kann und die Anpassung und innerhalb der Tracks sozusagen mit diesen Clip-Effekten macht. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll und auch ein Feature, was ich dann in Reaper cool fand und auch ein Grund, warum ich damals von Cubase auf Nuendo mal abgedatet habe, weil das dort ja auch möglich ist. Und oder dass da gerade dazu kam oder so und Cubase das noch nicht hatte. Ich glaube, jetzt hat Cubase das ja auch mittlerweile. Aber genau, damals war das noch nicht so. Das fand ich da auch sehr sinnvoll, weil ich das auch immer gern benutzt habe und auch für Sachen wie ja, Editing teilweise sehr interessant fand, auch wenn man dann halt vielleicht einfach nur mal einen High-Cut in irgendeine Sektion reinmacht, wo irgendein Bleed drin ist oder sowas, weißt du? Also so Kleinigkeiten, das sind schon coole Sachen, die man damit machen kann. Das finde ich ein sehr, sehr, sehr cooles Tool.
Ich kann praktisch nichts zu Reaper sagen, weil ich damit noch nicht gearbeitet habe. Aber was ich so gehört habe, ich habe mit einem Toningenieur beim NDR darüber gesprochen, der das privat auch mittlerweile sehr viel nutzt, weil du halt so unglaublich viel damit machen kannst und weil es halt vom Preis-Leistungsfaktor her Wahnsinn ist. Also vielleicht
Total.
für die Leute, die jetzt sowas zum ersten Mal hören und sagen, sie informieren sich da noch ein bisschen, wenn ich jetzt frisch anfangen würde in der Tontechnikwelt und nicht schon im Prinzip keinen Bock habe, mich an eine andere DAW zu gewöhnen, weil ich mit der gut klarkomme. Ich würde jetzt mit Reaper starten.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist für 60 €. Also ich meine, erstmal kannst du es ja sowieso testen
Genau.
und dann kannst du es weiter testen und weiter testen, wenn du möchtest. Aber auch wenn man das kaufen möchte für eine, naja, persönliche Lizenz, dann ist 60 € ja im Vergleich gar nichts. Und man kann mit diesem Programm einfach irgendwie alles machen. Das ist schon echt krass und man kann super doll customizen und keine Ahnung, ja, selbst die Grafik so ändern, dass man, ja, dass man sich wohler fühlt und so weiter. Und da kann man ganz viel Zeit rein investieren und auch Makros schreiben und dies, das, also auch wirklich advanced Sachen, die teilweise in anderen DAWs gar nicht gehen. Und das ist schon echt cool und da gibt es auch eine riesen Community. Ich bin da jetzt auch nicht so krass drin, ne? Ich habe mir das halt nur irgendwie mal runtergeladen, weil es halt auch ein kleines Programm ist. Ich wusste, dass es ziemlich stabil laufen soll auf Windows und hatte keinen Bock, irgendwie Nuendo da auch bei dem PC zu installieren und dachte, okay, dann mache ich jetzt halt mal mit Reaper. Das ist schnell installiert. Ich habe super, super viel Gutes darüber gehört und ich arbeite mich da jetzt irgendwie mal rein. Und das, aber genau, also so richtig da in der Community bin ich auch nicht drin, aber es ist auf jeden Fall ein mächtiges Ding und sollte man auschecken, wenn man gerade anfängt oder das Gefühl hat, man möchte mal irgendwie was Neues ausprobieren.
Definitiv. Also, wie gesagt, gerade die Flexibilität und was ich halt spannend finde, und es gibt so ein paar Sachen, klar ist Pro Tools auch meine Go-To-DAW, aber es gibt so ein paar Sachen, die mich halt stören. Und zwar zum einen ist es tatsächlich, wie du schon eben ansprachst, dass man bei Reaper Makros machen kann. Bei Sequoia kann man auch Makros schreiben. Und das hilft mir ungemein, wenn ich bestimmte Shortcut-Reihenfolgen, die ich eh benutze, direkt als Makro zusammenfügen kann. Es gibt nämlich da so ein paar Sachen, die man immer ganz gerne macht. Also wenn ich eine Wort-Feature-Produktion habe, dann schneide ich mir im Prinzip die einzelnen Moderationen nach Skript. die O-Töne, also die Sprecher, die dazwischen kommen, die Einspieler, alle Atmos und alle Musiken. Und die lege ich mir ganz nach hinten ans Projekt. Dann habe ich einen Shortcut auf der jeweiligen Spur, der heißt, also ich fange dann vorne an, lege mir dann meinen Lokator dorthin bei quasi 0, setze mir einen Marker, da geht mein Beitrag los mit der ersten Moderation. Das heißt, dann drücke ich bei mir die Taste, die dann heißt, markiere den nächsten Clip auf der Spur und hole ihn zum Lokator nach vorn. Und so baue ich mir das dann zusammen. Dann weiß ich, gehe ich mein Skript durch und sage, okay, da habe ich den Take sonst was für Moderation, den hole ich mir dahin, dann kommt der O-Ton, dann kommt die Atmos darunter, die Musik und baue mir den erstmal zusammen und muss dann nur noch die Fades- und Lautstärkeverhältnisse machen und ziehe mir alles nacheinander ran und weiß, weil ich es vorher sortiert habe, dass es das Richtige ist. Das ist einer von vielen Makros, den ich da gerne nutze. Und das hast du bei Pro Tools halt nicht. Da hast du keine Makrofunktion. Und was mich auch massiv stört, ist die Markerfunktion. Also da ist ja jetzt bei Pro Tools schon ein bisschen was passiert. Aber es ist einfach schön bei Sequoia, also es gibt die CD-Track-Marker, die du dort setzen kannst. Du kannst interne Projektmarker, die letztendlich nicht ins Audio geschrieben werden, und Audiomarker setzen. Sodass du selbstständig dann später auch entscheiden kannst, wenn es jemand anderes das Audio einfach reinlädt, sieht er die Marker, die ich gesetzt habe oder nicht. Das geht bei Pro Tools so nicht. Und da hast du zwar jetzt im Projekt bestimmte Marker, die du setzen kannst, aber ich habe halt in der Aufnahme, wenn ich bei Sequoia Wortaufnahmen mache, dann habe ich immer einen nummerierten für die Takes, einen Marker, eine Taste, wo ich immer drauf drücke für nächster Take, und dann noch eine andere Taste für einen Marker, der mir dann automatisch dann einen Text schreiben lässt, dass wenn ich da, keine Ahnung, ich habe da irgendwas drin gehört und will da später nochmal reinhören, dann kann ich mir den da hinsetzen und drücke während der Aufnahme nur immer wieder die Marker durch und habe unterschiedliche Funktionen und habe für später einfach eine bessere Übersicht. Das ist das, was mir bei Pro Tools ein bisschen fehlt, beziehungsweise da nehme ich anders auf. Und zwar, da benutze ich dann die, was Sequoia heißt, das Reverver-Track-Funktion. Und bei Pro Tools heißt es, glaube ich, Unterspur. Nee, Playlist. Playlist heißt es.
Playlist,
genau.
Ja.
Und arbeite darüber. Also letztendlich, man muss sich auf die DAW, glaube ich, einstellen und einlassen. Und wenn man es so, die DAW so nimmt, wie sie gedacht ist, glaube ich, kommt man damit ganz gut klar.
Ja, das denke ich auch. Ich fand das Pro Tools Markersystem aber auch schon immer ein bisschen besser als in anderen Sachen. Aber das, was du da über Sequoia gesagt hast, ist natürlich richtig cool.
Das ist für die Übersicht schon klasse. Also ich finde immer, in so einer Produktion geht nichts über Übersicht. Also richtige Farben benutzen, Marker und
total.
Dann gerade wenn die Dinger größer werden, dann brauchst du eine Übersicht und das ist halt schön.
Ja.
So.
Und ich glaube, da kommen wir auch zu dem Thema, warum ich halt Pro Tools so gerne mag, weil ich halt immer das Gefühl habe, ich kann mir da schnell eine Übersicht schaffen und das geht zum Beispiel bei mir in Logic gar nicht. Für mich ist Logic irgendwie optisch ein Haufen irgendwie und ich kann da nicht so gut drin koordinieren wie in Pro Tools. Da ist das das Grau von Pro Tools anscheinend irgendwie was ich, worauf ich besser arbeiten kann. Ja, weiß ich auch nicht. Aber genau, das ist halt genau der Grund. Und auch bei Cubase und Nuendo habe ich das Gefühl, wenn ich da halt so Sachen mache wie Playlist-Aufnahmen oder sowas, dass ich viel schneller den Überblick verliere als bei Pro Tools. Irgendwie, ja, es ist für mich einfach, es scheint auch ein persönliches Ding zu sein einfach.
So ein schickes Steingrau brauchst du einfach, um runterzukommen.
Genau, dass man optisch irgendwie auf etwas besser, bei einer Sache besser funktioniert als bei einer anderen oder so. Aber genau, das sind so genau die Punkte mit der Übersicht, die mich dann immer doch bei Pro Tools halten, wo ich mich jedes Mal ärgere, wenn ich mir denke, ach, jetzt mache ich doch mal eine Recording-Session in Nuendo und dann bin ich danach so, warum habe ich das gemacht? Ich möchte ja die Sachen in Pro Tools laden, weil mir fehlt meine Übersicht so ein bisschen, ja.
Das erklärt jetzt auch, warum du dein Reaper ganz nett findest, weil du kannst es ja dann optisch verändern und kannst es grau aussehen lassen.
Ja, du kannst den Pro Tools Skin reinladen. Das ist möglich. Habe ich auch mal gemacht. Fand ich dann auch wieder so ein bisschen komisch, weil ich dachte, ja, du musst ja auch schon irgendwie mit dem Programm klarkommen, wie es ist. Ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe schon ein paar Mal Sachen in Reaper gemischt und so. Es ist eine ziemliche Umgewöhnung. Ich finde es auch nicht so übersichtlich wie Pro Tools. Ich bin da sehr eingefahren irgendwie dann anscheinend doch. Aber gerade für Sachen wie Mastering oder sowas finde ich das eigentlich ziemlich cool, weil du, ja, da hast du halt nicht so viel wie bei einer großen Mixing-Session. Bei Reaper kann man auch Sachen zuklappen und sowas, dadurch wird es dann auch ein bisschen, also so ordnerstrukturmäßig, dadurch wird es auch ein bisschen übersichtlicher, aber ja, ich finde da Pro Tools doch noch besser. Bei Reaper gibt es aber so ein paar coole Sachen, wie, was ich gern genutzt habe, auch für so Sprachsachen oder auch fürs Mastering, du kannst dir die Wellenform eines Audiotracks auch im Spektralmodus anzeigen lassen. Mhm. Das heißt, wenn du ein Sprachfile hast und die Ansicht umstellst, dann errechnet er quasi eine Spektralansicht von der Wellenform, bleibt aber in diesem Clip sozusagen, wo normalerweise die Wellenform ist. Und dann kannst du aber zum Beispiel ja sehen, wenn irgendwie sehr laute, scharfe S-Laute irgendwo sind, kannst du es auch an der Spektralansicht schon sehen. Und dann kannst du mal hinskippen und gucken und das dann halt vielleicht ein bisschen runterziehen, bevor du dann die S raufhaust oder so. Das schon mal ein bisschen angleichen.
Das kann Sequoia auch.
Cool. Das war nämlich jetzt meine Frage, weil das hörte sich gerade so an, als wäre das auch vielleicht ein Feature, was Sequoia haben könnte.
Ja, es gibt also so ein paar Sachen, die ich echt da ganz spannend finde. Du hast halt viele Sachen gleich mit drin. Was ich toll finde, ist das Spectral Cleaning zum Beispiel. Das ist ein spektrales Bereinigen von Audios durch Algorithmusberechnung. Und das ist gleich mit drin. Also dann brauchst du im Prinzip diese spektrale RX-Geschichte gar nicht unbedingt, sondern das geht ganz gut. Also brauchst du nicht unbedingt RX von Isotope dafür, sondern hast gleich alles in einer DAW drin. Und das ist, glaube ich, auch was Tolles in der Hinsicht, dass du in einer DAW relativ viel drin hast und in the box machen kannst, ohne dass du noch viel externe Sachen brauchst. Das läuft ganz gut. Das ist nichts, was du jetzt global auf eine Spur packst, sondern das ist dann wieder sowas, also ich sag immer ganz gerne, der Unterschied da ist immer, wenn ich so spektral arbeite mit Spectral Cleaning, dann arbeite ich ganz klar einen Knackser oder einen Klicker ab, den ich da gerade vor mir habe. Habe ich das global auf der Spur, ein Rauschen drauf oder sowas, dann ist eher RX gefragt.
Ja.
Weil ich dann global ran muss. Aber für solche Sachen ist das halt schon, hast du das direkt in der DAW mit drin und das ist eine schöne Sache. Mhm. Ich finde es immer auch ganz nett, wenn eine DAW schon eine gewisse Art und Weise auch ein Sample-Editor ist, obwohl ich da auch in letzter Zeit ein bisschen so ins Zweifeln komme, was so CD-Marker angeht. Also das ist das, was mich aber Pro Tools immer ein bisschen gestört hat, dass ich im Prinzip, wenn ich eine CD oder ein DDP erstelle, das mit Pro Tools nicht machen kann. Mit Sequoia geht das. Da kannst du auch gleich ein DDP erstellen und dann hast du das mit drin. Und arbeitest mit CD-Markern und da gibt es sogar noch Pausenmarker. Also die du eigentlich nur noch, die sehe ich nur noch in Klassikproduktion, dass du quasi nach den Werken dann immer, ich glaube, 6 Sekunden Pause lassen musst. Also Pausenmarker, das ist das von früher, wo der CD-Spieler rückwärts läuft. Für Menschen, die noch CDs kennen. Die gibt es da mit drin und das finde ich dann immer ganz schön und dann frage ich mich aber ganz logisch betrachtet, was bringt mir sowas in der heutigen Zeit noch, wo die CD-Produktion als physisches Mittel relativ in den Hintergrund rückt, in bestimmten Bereichen zumindest, und deswegen ist dann vielleicht die Markergeschichte, die jetzt Pro Tools entwickelt, vielleicht viel fortschrittlicher und viel besser, wenn man sich daran gewöhnt, aber da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Ich meine, klar, es verändert sich viel und ich habe mittlerweile auch einiges an Dolby Atmos-Geschichten, die ich mache, wo ich dann auch wieder einen Vorzug von Pro Tools sehe, weil Pro Tools direkt einen Dolby Atmos-Render integriert hat, mittlerweile.
Ja.
Anfangs war das noch so, dass du den Dolby Atmos-Renderer oder separat laufen lassen musst, wo nur die Kooperation lief, aber jetzt gibt es einen internen Renderer. Ah.
Das haben sie jetzt geändert?
Ja, okay. Das ist ein Traum. Also du kannst jetzt, machst es übers Panning, also das heißt, du kannst das eine Spur entweder als Objekt oder aufs Bett legen, für Menschen, die schon Atmos erfahren sind, also in diesem Bereich, ich will es jetzt gar nicht so weit aufmachen, aber es gibt ja die Möglichkeit, entweder eine, wenn ich jetzt eine Gitarre habe, die auf das Surround-Bett zu legen, oder als Objekt im Raum zu platzieren und frei zu bewegen. Das geht tatsächlich jetzt auch intern mit dem Pro Tools Renderer. Und das, finde ich, ist schon ein Vorteil, weil nämlich dadurch auch das Monitoring möglich ist und ich aufnehmen kann und direkt einen binauralen Monitor-Mix machen kann. Das finde ich halt elementar. Wenn man wirklich eine Produktion hat, die man in Dolby Atmos ansetzt und will es aufnehmen, dann muss ich es auch irgendwie widerspiegeln. Ich kann nicht einfach blind irgendwas aufnehmen und später dann irgendwie zurechtmischen. Und das ist das Schöne daran. Das ist das, was mich zum Beispiel an Nuendo stört. Ich finde es klasse, die haben auch einen internen Renderer und das soll wohl auch ganz gut funktionieren. Ich habe es so noch nie ausprobiert. Aber was mich halt stört, ist, dass es ganz klar fest sagt, 48 Kilohertz Sample Rate und 512 Samples Buffer müssen fest eingestellt sein. Ja. Und das finde ich schwierig. Also ich sag mal so auf die Sample Rate, okay, da könnte man jetzt sagen, so ein ADM-Standard oder wenn du es bei Apple Music heutzutage hochlädst, das ist auch 48 Kilohertz der Standard. Aber ich möchte mir nicht vorschreiben lassen, wie ich meine Projekte anlege. Wenn ich die in 96 Kilohertz anlege, dann kann ich die ADM in das ADM Wave in Pro Tools später in 48 Kilohertz ja konvertieren. Habe aber mein Projekt trotzdem in 96 angelegt. Und ich möchte nicht im Vorfeld, gerade wenn ich jetzt irgendwelche Sachen mache und es kommt im später, ey, ich hätte gern noch eine Atmos-Mischung und ich arbeite Nuendo, ja, dann muss ich erstmal alles auf 48 konvertieren. Das stört mich. Und natürlich, dass der Computer eingeschränkt ist auf 512 Samples im Buffer, finde ich auch schwierig, weil wenn du mit vier Plugins arbeitest und teilweise vier Berechnungen und dann vielleicht sogar 9.1.6 Hall mit Altiverb und was weiß ich, Schlag mich tot hast, dann brauchst du auch einen höheren Buffer.
Ja, und es verhindert dir ja quasi auch mehr oder weniger Aufnahmen zu machen in dem Projekt dann, oder?
Stimmt. Das kommt noch dazu, klar. Dann hast du so eine hohe Latenz. Schwierig.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, ob das Nuendo möglich macht, dass man das intern, ob man nur einen Mischprozess oder ob man auch ein aktives Monitoring damit erstellen kann. Das bin ich überfragt. Das
weiß ich auch nicht. Ich habe das auch nur so testhalber mal gemacht, weil es halt ja einfach mal drin ist. Und ich habe da mal ein paar Songs, die ich schon mal gemischt habe, einfach nochmal wieder aufgemacht und halt versucht, mich da einmal mit zu beschäftigen. Aber wie gesagt, so richtig tiefgehend habe ich das nicht getan. Deswegen kann ich dir das leider nicht beantworten.
Ja, das macht dann derjenige von Steinberg, der unseren Podcast hört und uns dann schreibt im Nachhinein.
Ja, genau.
Das fände ich nett. Ja, das finde ich halt, also ich mag es halt nicht, limitiert zu sein in einer Arbeitsweise, also wo ich mich vorher limitieren muss, damit ich arbeiten kann und mich an irgendwas halten muss. Und wenn man dann archivierte Projekte sieht, in späteren Zeiten, in ein paar Jahren und die Leute das dann wieder ausgraben und sich dann fragen, warum, die hatten doch schon andere Möglichkeiten, warum haben die denn so limitiert gearbeitet? Ja, weil es das Programm vorgegeben hat. Das ist immer schwierig. Mhm. Genauso wie in Hörfunkproduktionen man immer sich die Frage stellt, gerade so über Radiosender gibt es ja diesen sogenannten Optimode, der am Ende aufpasst, dass über UKW im Prinzip nicht zu lautes rausgeht, aber nochmal komprimiert und maximiert und irgendwas macht, was kein Mensch weiß, aber halt dynamisch eingreift. Und da kann man sich auch immer die Frage stellen, wenn man dann das Konzert abmischt, mische ich es jetzt so ab, also übertrieben gesagt, mische ich es jetzt so ab, dass es über den Optimode gut klingt oder dass jemand später im Archiv sich das anhört und sich nicht denkt, warum hat er das so komisch abgemischt?
Ja, ja.
Das ist immer so diese Frage dazwischen. Also ich habe mittlerweile einen Mittelweg gefunden, wo ich gesagt habe, okay, dann gehen wir halt so den Weg dazwischen. Damit komme ich ganz gut klar. Ich finde es schwierig, aber immer nur dann für, also wie gesagt, mich limitieren zu lassen, weil mein Endgerät zum jetzigen Zeitpunkt halt nur diese Funktion hat. Und das mag ich dann nicht. Deswegen bin ich mit Pro Tools, um den Rahmen zu schließen, mit meiner Atmos-Produktion momentan sehr, sehr glücklich. Und bin mal gespannt, was es da noch so gibt, also demnächst. Also ich habe jetzt heute erst mein, von Dolby bin ich im Beta-Programm aufgenommen vom HATF-Erstellung für meinen eigenen Audio-Ohrprint, sagt man das dann so, Earprint, den ich dann auch in den Atmos-Renderer mit reinbringen kann, um nochmal genauer zu hören. Und das läuft dann über eine App auf dem iPhone mit dem LiDAR-Scanner, den man da drin hat. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wenn ich mir das dann mal anhöre, wie das so klingt. Und das ist halt alles möglich intern mit Pro Tools. Und das finde ich schon ganz schick.
Ja.
So viel zum Thema Freude an Pro Tools. Aber ich hab vorhin nur ein bisschen gegrinst und habe gedacht, sage ich jetzt was dazu, als du Logic gesagt hast. Aber also ich will ja nichts Schlechtes sagen über Logic, aber wenn man ein Projekt öffnet und man im Prinzip ich muss schon sagen, wie lang wird das Projekt? Wie viele Spuren habe ich? Was möchte ich wo drauf haben? Ja. Der routet mir irgendwelche AUX-Tracks, von denen ich keine Ahnung habe. Ja. Ich drücke es auf Mute und ich höre sie immer noch. Und es ist wirklich nicht schön.
Nett ausgedrückt. Ja, und allein, dass man kein Projekt erstellen kann, ohne dass da irgendwie überhaupt ein Track sein muss. Das, also Vielleicht möchte ich ja auch irgendwas in den Einstellungen einfach gucken oder so. Und jedes Mal bin ich genervt, wenn ich das aufmache und denke mir, kann ich bitte erstmal das Projekt sehen, bevor ich mich entscheide, was ich hier für eine Spur haben möchte.
Ja.
Also das Projektfenster. Also es ist einfach, ich weiß, das ist irgendwie vielleicht komisch, aber solche Sachen nerven mich total. Ich finde, ich musste eine Zeit lang auch mal ein bisschen mit Logic arbeiten, weil ich mit jemandem zusammengearbeitet habe, der viel in Logic gemacht hat oder rein in Logic gearbeitet hat. Da habe ich mich auch ein bisschen reingearbeitet und es hat auch schon viele coole Sachen, auch gerade im Editing irgendwie so ein paar, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, leider, aber so ein paar Sachen, die mich sehr erstaunt haben, wie gut es ging und wie schnell man quasi dann Sachen aufs Grid bringen konnte, aber auch, sage ich mal, nicht so steif, sondern dass man schon ein bisschen entscheiden konnte, ich ziehe es jetzt so ein bisschen, aber es behält trotzdem noch so ein bisschen sein Leben. Und also das war schon cool. Da habe ich schon gedacht, irgendwie so, ja, jetzt lerne ich Logic nochmal neu kennen. Aber dieses, und das hat auch mal vieles verbessert bei mir. aber trotzdem, diese Geschichte mit den, auch die Menüs und dass man halt kein Projekt öffnen kann, ohne dass irgendwas passiert. Und nee, ich, also ja, da bin ich auch jedes Mal so, nee. Da, das macht irgendwie gar nicht. Wenn die das mal rauspatchen, dann würde ich vielleicht noch mal überlegen, ob ich mich mit dem Programm noch mal anfreunden möchte. Aber da ist irgendwie schon so ein Gedankenblock bei mir da. Aber ich will, wie gesagt, ich will es auch nicht trashen. Es ist ein tolles Programm. Viele Leute machen damit irgendwie coole, kreative Sachen. Und zum Musikmachen ist es ja auch tatsächlich ganz geil, dass es halt auch ein kostengünstigeres Programm ist, wo man halt Lifetime irgendwie seine Lizenz und Updates hat und sowas. Das ist schon cool. Für den Preis ist das auch super. Genau. Ist halt nur nicht mein Programm der Wahl. Aber ja, mit Cubase habe ich ja auch angefangen, um da auf das Steinbeck-Thema nochmal zurückzukommen. Und früher, als man sich in das Produzieren irgendwie reingearbeitet hat und angefangen hat, irgendwie mit der eigenen Band Sachen aufzunehmen und dann irgendwie auch zu versuchen, Sounds zu kreieren und zu gestalten und so und Effekte zu basteln und sowas, dass ich da halt viel Cubase benutzt habe und deswegen halt dazu so eine Einstellung habe, dass ich das halt noch so von ganz früher kenne, dass das da dann halt dadurch irgendwie so mein Musikmachen-Programm der Wahl ist. Aber alles, was halt wirklich so Editing und Bearbeitung und Mixing angeht, ist dann Pro Tools, wie schon gesagt. Und da fand ich auch wieder interessant, bist du jemand, das Gespräch habe ich nämlich auch noch immer mit meinem Kumpel Theo, bist du jemand, der RX als Plugins in der DAW benutzt? Ich mache das nämlich immer so in Schnittsachen. Ich schneide mir einen Clip aus bei Pro Tools, in dem das Störgeräusch ist, und sende das dann rüber in das Standalone RX, bearbeite es da und sende es bearbeitet wieder zurück.
Ja, da wird mal Zeit, dass Pro Tools da die ARA-Inklusion hinkriegt, dass man das im Prinzip direkt mit, so wie bei Melodyne, letztendlich dann in dem Editor mitmacht, ne?
Ja, zum Beispiel.
Da muss ich sagen, das kommt ganz drauf an. Also ich mach's in der Regel, ja, würd ich sagen, also das ist jetzt wieder so ein Scheißsatz, ne? Das Ding ist halt, wenn ich das spurbasiert mir komplett draufladen würde. Erstmal ist es immer so eine CPU-Sache und was mir noch eher mal so im Kopf rumschwirrt, ist immer, das sind ja Algorithmen, die dann live berechnet werden. Wenn ich das jetzt durchhöre und mache jetzt noch irgendwas im hinteren Teil mit einem EQ, dann habe ich Angst, dann müsste ich rein theoretisch, um sicher zu gehen, das Ganze nochmal hören.
Ja.
Weil ich nicht weiß, ob der Algorithmus jetzt plötzlich irgendwas anders interpretiert als vorher. Ich habe diese Sicherheit nicht. Also das heißt, ich, um deine Frage zu beantworten, ich benutze immer oder arbeite in dem Fall immer in der Standalone-Version, wenn ich sowas mache. Ja. Das Einzige, was ich wirklich online draufpacke, ist der Multiklicker.
Genau, das verstehe ich, das mache ich auch. Da muss ich jetzt auch meine Aussage in dem Moment, wo du das schon meintest, ein bisschen revidieren, weil wenn man jetzt nur so einen kleinen Knacks hat oder sowas, dann lade ich das natürlich auch nicht in die Standalone-Version rein. Dann gehe ich halt über die Audio-Suite, nehme den Deklick und dann mache ich das da drauf. Aber wenn man jetzt halt einen Block hat an Werbetext oder sowas, der einen Hintergrundrauschen hat, der irgendwie einen Vogelzwitschern noch irgendwo hat und keine Ahnung, irgendwie fürchterliches Mundschmatzen, dann tue ich das schon in die Standalone-Version, um die Sachen gezielt bearbeiten zu können und auch gegenhören zu können mit der, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, dass halt nur das Rausgerechnete einem angezeigt wird, Funktion. Mhm. Dass man da halt nochmal vernünftig gegen checken kann und auch optisch durch den Spektralmodus irgendwie eine gute Hilfe hat, wo Störgeräusche sitzen können und so und sie auch zu erkennen. Das finde ich schon gut und das lade ich dann doch echt immer in die Standalone-Version rein, weil es mir auch einfacher fällt, Sachen zu vergleichen.
Das ist der Vorteil auch bei Sequoia tatsächlich. Wenn ich da eine Moderation aufgenommen habe, habe ich die noch, ich habe zwar dann oben schon meine Marker von den einzelnen Takes, dann lege ich auf den kompletten Clip den Mundtick-Klicker und freeze das Ganze, das Objekt. Dann wird quasi der Mundtick-Klick-Effekt reingerechnet. Das Objekt ist wieder frei und dann schneide ich es auseinander. Also dann habe ich einen Shortcut im Prinzip, der sagt, trenn mir meine Sachen an Marker und dann heißen die Objekte dann 1 bis sonst was von den Takes. Und dann habe ich diesen Mundtick-Klicker da schon drauf, der ist aber gefreezed. Das heißt, er ist reingerechnet und ich muss mir auch über den Algorithmus eigentlich keine Gedanken mehr machen. Das finde ich ganz praktisch. Da könnte man vielleicht tatsächlich mal ausprobieren, ob das bei Pro Tools mit dem Clip-Effekten vielleicht auch eine Variante wäre.
Ja, da mache ich immer den Workaround, da musst du ja dann committen. Ne? Also wenn du freest, kannst du ja nicht mehr schneiden. Und dann mache ich halt den Workaround, dass ich mir die Originalspur einmal in eine Playlist kopiere, damit ich die noch habe. Und dann committe ich. Und dann arbeite ich daran weiter. Also, dass man quasi jede Version, wenn man irgendwas Dolles macht, wo man weiß, vielleicht könnte das nochmal blöd, also könnte das zu viel gewesen sein an Reparatur oder sowas, oder vielleicht hört man es, dann jede Version einmal in eine Playlist ablegen, dass man nochmal zurückgehen kann und nochmal von vorne starten kann und nicht das Audio-File überschrieben hat sozusagen. Mhm. Das mache ich dann immer, um da sicher zu gehen.
Ja, das ist natürlich in Sequoia auch ganz cool, weil du kannst, wenn das gefreezed ist, kannst du trotzdem schneiden. Ja, gerade bei den RX-Restaurationstools da nochmal zu sagen, finde ich es aufgrund dessen, dass ich so einem Algorithmus erstmal in erster Linie nicht vertraue. Ich nutze das viel. Ich wollte auch noch wir können uns noch über die Firma Supertone unterhalten, das Plugin Clear. Mhm. Da haben wir ja auch schon mal ein bisschen drüber gequatscht. Ich glaube, du hast es noch nicht benutzt, oder? Hast du es schon mal benutzt oder gehört?
Nein, habe ich noch nicht.
Also das ist für mich bei Wortaufnahmen wirklich oder Wortrestauration ein mittlerweile sehr wichtiges Tool. Also dass die bewerben es selber mit als erstes AI-Plugin mit künstlicher Intelligenz. Okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das funktioniert ganz gut. Also letztendlich, was soll es machen? Du hast drei Regler, einmal die Hauptsprache, einmal Ambience und einmal Voice Reverb. Das heißt, das, was am Hall in der Stimme drauf ist, hast du auf den Voice Reverb. Alles, was im Hintergrund, die Kaffeemaschine, die Nachbarn und was weiß ich, was du da noch mit drauf hast, hast du auf Ambience mit drauf. Und du kannst tatsächlich dieses Zeug nicht so, also ich kenne das dann immer bei RX, bei dem Denoisen, da mache ich es immer lieber die Zwiebeltaktik, das heißt, ich nehme ein bisschen was weg, nehme noch ein bisschen was weg, nehme noch ein bisschen was weg, damit ich mir nicht dieses digitale Gluckern mit hochhole. Und das brauche ich bei Clear fast gar nicht. Also das heißt, ich kann wirklich, wenn ich da, das ist das Schöne, es macht natürlich, man könnte jetzt sagen, oh geil, man braucht nie wieder irgendwas Besonderes, das stimmt jetzt so auch nicht. Wenn ich das vorher nicht richtig aufnehme, dann wird es zwar besser, aber es wird nie geil. Ich sag mal so, man kommt, egal mit welcher Aufnahme, so auf 70-80% von der Qualität, das hilft schon enorm, ersetzt aber immer noch keine gute Aufnahme. Aber es macht schon um einiges mehr und ich kann wirklich Sachen wegnehmen. Ich habe immer, wenn ich Restaurationsschulungen gegeben habe, habe ich mir eine Moderation genommen und habe dahinter, also eigentlich ist das immer so ein Aufmacher von meinen Schulungen. Das heißt, ich habe eine Moderation und dahinter ist Straßenlärm und so eine Sirene, die, also im Prinzip ein Feuerwehrauto, was näher kommt und dann wieder wegfährt. Und dann habe ich noch eine Moderation, also die gleiche Moderation und habe einen 1-Kilohertz-Ton draufgepackt. Und sag dann und frag dann meistens immer, was meint ihr, was kann man am besten restaurieren? Und die meisten sagen, dadurch, dass das der 1-Kilohertz-Ton so fremd für uns klingt, so, das klingt so kaputt dann, das Material, dass dann meistens gesagt wird, das kriegst du nicht wieder hin. Und das ist das Einfachste von der Welt, einen 1-Kilohertz-Ton da rauszuziehen. Mhm. Aber das Problem ist mit der Sirene, die näher kommt, das heißt, du hast eine Frequenzbewegung drin, du hast eine Lautstärkebewegung mit drin und das ist ganz, ganz schwer zu editieren. Ich habe das mit RX nie hingekriegt, dass es gut klingt. Wenn ich Clear drauf packe, ist es fast gut, also fast perfekt sogar. Und das fand ich erschreckend, wirklich, also positiv erschreckend. Ja. Und Deswegen, ich warte sehnsüchtig auf die neue RX-Version. Ich hoffe, dass die dieses Jahr noch erscheint, um mal zu sehen, was sich iZotope dann so ausgedacht hat an neuen Features,
Ja.
die garantiert mit künstlicher Intelligenz auch probieren.
Ich hoffe, das wäre cool.
Und
Könnte dem was entgegensetzen.
da wird im Restaurationsmarkt so einiges möglich sein. Ich habe jetzt gerade eine E-Mail gekriegt von der Firma Supertone, die jetzt das neue Plugin Shift rausbringen. Da gibt es jetzt so Beta-Tester und ich habe nur ein Video schon gesehen. Du kannst in Echtzeit deine Stimme ändern. Und nicht so, dass man so denkt, ach Mensch, hier so wie diese iPhone-Apps, die du runterladen kannst für 49 Cent, wo du deine Freunde anrufen kannst, sondern und klingst wie so ein abgestochenes Chipmunk oder sowas, sondern wirklich authentisch. Auf der einen Seite sagt man dann auch schon wieder, um Gottes Willen, was ist da in der kriminellen Ecke dann alles möglich, was man da wieder für Anrufe kriegen kann. Auf der anderen Seite sehe ich es, wenn ich jetzt mal das alle Negative ausblende, ist als unglaubliches Kreativtool für
Ja.
Hörspielaufnahmen, für Hörbücher, für
Auf
alles
jeden
Mögliche,
Fall.
was da möglich ist. Ich meine, es wird auch nie einen guten Schauspieler ersetzen, das
Vielleicht
nicht,
auch für
aber
Theater oder sowas. Ich sehe hier
ja.
gerade, dass das eine Low-Latency-Anwendung sein soll. Und hier steht, dass es auch für Live-Performances und Artists genutzt werden können soll. Das wäre ja richtig cool, wenn man da
Siehste.
irgendwie im Theater auch aus dem Off irgendwie was sprechen kann oder so.
Da sind wieder die Profis. Da siehst du gleich wieder, dass du hörst was und informierst dich gleich, um dann gleich. Das ist Wahnsinn. Also, ich sitze hier und quatsche
Ja,
nur
ich
so
wollte noch
wegen.
fragen, wo wir bei Profis sind. Wenn du jetzt dieses Clear besitzt, ne,
Ja.
könnte ich denn wirklich diese Idee mit der Chipstüte umsetzen? Ich kriege Hunger. Nee,
Ich glaube
das ist mir
tatsächlich.
nur gerade so eingefallen.
Also,
Ja, okay.
es ist sehr viel möglich. Und ich muss jetzt mal ins Detail gehen, ins Editing.
Ja.
Und zwar habe ich nehme uns ja auf zwei Spuren hier auf. Und trotz, dass wir eigentlich ja in ganz netter Umgebung sind und das ja ein Podcast ist, was ich aber trotzdem finde, es kann ja
Ja.
trotzdem anständig klingen, habe ich uns natürlich auf unsere Spuren auch in der ersten Folge für diejenigen, die sie gehört haben, für diejenigen, die sie noch nicht gehört haben, hört euch das unbedingt an. Das ist eine Stunde, die Zeit gibt euch nie jemand wieder zurück, wenn ihr das genutzt habt. aber da habe ich
Eine
auf.
Stunde eures Lebens, die ihr schmerzlich vermissen werdet.
Genau. Also die es schon gehört haben, die wissen, wovon wir sprechen gerade in dem Moment.
Ah,
Aber
genau.
da habe ich es
Niemand gibt
draufgepackt.
euch die Zeit zurück.
Niemand,
Niemand.
niemand. Alles verschwendet.
Ja,
Und da habe
genau.
ich auf unsere Spuren jeweils Clear draufgepackt. Und kam
Ah
dann zu
ja.
der Stelle, wo ich dich gefragt habe, ob du Chips isst. Und ich habe es nicht mehr gehört.
Ja.
Also musste ich
Krass.
deine Spur duplizieren, musste an der Stelle
Verstehe.
Clear mal rausnehmen und damit man das auch authentisch hört, was wir gehört haben. Also wahrscheinlich denken die Leute jetzt, ja, die sitzen jetzt hier irgendwo in irgendwelchen Pappkartons und hauen sich am Ende irgendwelche Effekte drauf. Wahrscheinlich klingen die noch nicht mal so, wie wir jetzt klingen. Nein, wir geben uns Mühe, würde ich sagen.
Darf ich noch mal fragen, vielleicht sollte ich mir einfach mal eine Testversion runterladen von dem Ganzen. Ist das sehr latenzlastig, das Programm Clear?
Das kommt so ein bisschen drauf an, komischerweise. Also, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Wenn ich es spurbasiert reinpacke und ich bounce oder damit arbeite, dann läuft das um einiges schneller, als wenn ich die internen oder die Plugins von iZotope AX benutze. Das zieht viel mehr Zeit und CPU vor allem auch. Auf der anderen Seite, wenn du immer nur online damit arbeitest, habe ich auch schon auf Rechnern, die jetzt nicht unbedingt so stark arbeiten, und das habe ich eigentlich auch nur Windows-basiert festgestellt, was für dich ja dann auch eine super Sache ist. Da gibt es manchmal leichte CPU-Probleme, wo es plötzlich dann irgendwie ein bisschen hängt und sich gerne mal ja, so ein bisschen zieht. Also ich hatte schon mal bei einer Podcast-Produktion so, dass ich das nur auf den Clip geladen habe, habe dann gesagt, freeze mir das mal rein. Und plötzlich hing mein Sequoia. Naja, das war dann Zeit, um zu sagen, okay, wir machen Mittagspause, gehen in der Kantine, kamen wieder, dann war es fertig, weil es wirklich lange hing. Mit meinem M3-Rechner tatsächlich merke ich keine Probleme damit. Das läuft wirklich latenzfrei, ganz entspannt und wirklich gut. Also deswegen, vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, es ist überhaupt nicht CPU-lastig. Was hier und da vielleicht nicht ganz stimmt, aber es ist auf jeden Fall schneller als AX.
Ja, okay.
Und
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde das mal, werde mir das mal angucken und mal schauen, wie viel Latenz das hat. Denn wenn das wirklich so low CPU-mäßig ist, wie es klingt, und dann vielleicht auch nicht die krasseste Latenz hat, dann man stelle sich vor, sowas auch live benutzen zu können. Naja, ich glaube, aber das dauert noch ein bisschen,
Ja,
bis sowas passiert,
vor
aber.
allem auch so das Selbstbewusstsein, sowas laufen zu lassen, dann glaube ich, ne? Ich meine,
Ja, das ist wahr.
das Schöne ist an diesem Clear-Plugin, erstmal ist es total günstig, muss man auch sagen, ohne jetzt hier Werbung für machen zu wollen, aber es ist halt nun mal so.
Ja, im Vergleich zu AX, ja, auf jeden Fall,
Und
ja.
das ist, du guckst es an und verstehst es auch sofort. Das Ding hat drei Nupsis zum Drehen. Und sie sind beschriftet.
Ja.
Also von daher ist das im Prinzip so eine
Ja.
Sache, hey, drauf und zack, und dann funktioniert das. Also ich habe es selber beim NDR kennengelernt, da lieben gelernt. Dann habe ich es mit zu Radio Bremen gebracht und da sind einige begeistert, auch aus dem Team. Und das wird sehr häufig genutzt. Also in Wortproduktion finde ich das super. Ich habe auch schon mal ausprobiert, einfach mal aus Spaß Stimmen zu isolieren aus Musik. Das funktioniert auch gut. Und ich nutze es sehr viel, ja. Auch für unseren Podcast.
Ja, das ist aber doch auch völlig okay. Also, dass man solche Tools dafür benutzt, auch wenn man jetzt vielleicht gar nicht so in der kackigsten Umgebung sitzt. Aber doch, ich finde das super. Ich mag das gern. Ich mag es gern, dass es solche Möglichkeiten gibt und was es für Chancen auch gibt, Audio noch retten zu können, ein bisschen. Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber zu einem gewissen Teil noch etwas rausholen zu können, was sonst vielleicht gar nicht mehr möglich wäre. Das finde ich schon gut. Ich hatte ein paar Videos gesehen von einem neuen Waves-Denoiser, der auch wohl in Realtime läuft. Das werde ich nochmal recherchieren und beim nächsten Mal vortragen.
Vielleicht nochmal, um
Ja.
einen Satz zu sagen, ich finde immer, oder ich höre es häufig, dass dann so diese Angst entsteht oder so nach dem Motto, künstliche Intelligenz, AI in Musikproduktion und so, dann braucht man uns quasi gar nicht mehr. Das heißt, vielleicht, es wird ja oft so dargestellt, von wegen, oh, das macht jetzt alles kaputt und so. Ich finde, es ist eher eine Chance, dass wir noch besser arbeiten können. Also ich nutze es gerne,
Ja.
auch wenn ich bin halt nicht bei jeder Aufnahme dabei und selbst dann kann es mir ja mal passieren, dass ich Scheiße bauen, das gefällt mir nicht so richtig. Und ich finde es gut, wenn ich
Ja.
Tools habe, die ich nutzen kann, um im Prinzip, es geht am Ende, und für uns ist es so, dass wir ein Endprodukt herstellen wollen, wo alle mit zufrieden sind. Und
Ja.
wenn uns solche Tools helfen dabei, sie können das ja nicht alleine. Also das ist ja der Vorteil. Letztendlich muss sie ja jemand bedienen und jemand dann auch einstellen
Genau.
und von daher finde ich es eher eine Bereicherung, als zu sagen, ich würde mich davor verschließen und um Gottes Willen, das ist, nee, ich mag das, ich informiere mich gern darüber und ich probiere gerne rum und finde das toll, meinen Workflow zu verändern, vielleicht zu verbessern, anzupassen, einfach mal was Neues zu
Ja.
probieren, um, ja, also
Genau.
ich finde, das ist eine Chance und so sollte man es meiner Meinung nach auch sehen.
Na. Genau. Und es bringt ja auch nichts, sich davor zu verschließen, weil wenn das gute Produkte sind, dann werden die trotzdem passieren und trotzdem an den Markt kommen. Und wieso dann nicht gleich sich damit auseinandersetzen, gucken, was es kann, wie viel einem das bringt. Und wie gesagt, im Endeffekt muss man ja immer noch selber entscheiden, ob einem das zu viel macht, zu wenig macht, was man genau machen möchte. Und das nimmt einem ja auch jetzt kein Repair Assistant von iZotope ab oder sowas. Das ist ja ähnlich wie dieser Master Assistant bei Ozone oder sowas, wo man sich auch denkt, ja, ganz toll, jetzt macht er halt einfach immer das Gleiche. Wenn ich auf CD drücke, dann gibt es immer einen Höhenboost und immer. Also irgendwie merkt man ja doch, dass es halt auf jeden Fall noch nicht so weit ist, dass es klappt, ohne dass da jemand drüber schaut. Und auch selbst wenn das so weit ist, dass es klappt, dass es von sich aus selber ein Programm, ein gutes Produkt abgeben kann, dann muss es ja immer noch Kontrolle hören und gucken, ob es zu viel, zu wenig war, weil wie soll ein Plugin sowas beurteilen können oder eine künstliche Intelligenz? Das, glaube ich, würde noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen, bis wir dahin kommen. Und selbst dann ist es ja auch gar nicht so verkehrt, wenn der nicht so kreative Teil vielleicht irgendwie ein bisschen abgenommen wird und man mehr Zeit hat für kreativere Sachen.
Wann haben wir denn die DAW verlassen und sind in die Effektgeschichten gegangen? Das war ja ein unglaublich schneller Übergang.
Ja, das stimmt. Das kam irgendwann, als du erzähltest mit Sequoia und RX, hattest du einmal kurz einen Einwand. Und dann habe ich mir gedacht,
ach, ich bin schuld.
Daher hake ich später nochmal rein, weil ich nämlich diese Arbeitsweise mit RX sehr interessant finde, weil viele Leute das irgendwie sehr unterschiedlich machen. Deswegen hat mich das einfach mal interessiert, wie du damit umgehst. Und dann habe ich ja auch das tatsächlich gar nicht bedacht, dass das dann halt übergeleitet hat. Das war gar nicht meine Absicht, aber es hat ja ganz gut funktioniert.
Das geht ja auch Hand in Hand, wie wir ja schon am Anfang gesagt haben. Manche DAWs haben ja schon gewisse Sachen in the box mit drin, wo ich auch mal sagen muss, ich sage ja viel Schlechtes über Logic, aber wenn ich mal was Positives sagen will, dann muss ich sagen, dass die VST-Instrumente in Logic gar nicht schlecht klingen. Mhm. Also die finde ich tatsächlich, ich finde es besser als alles, was Steinberg so bei Cubase mitschickt. Mhm. Ob das jetzt der Groove Assistant oder der Groove Agent,
ja,
oder die ganzen anderen Emulationen, finde ich immer alle irgendwie ein bisschen flach.
Und ja, voll.
Auch so diese ganze Orchester-Suite, die sie da haben, ich finde es einfach alles immer so ein bisschen kühl und alles so ein bisschen unnatürlich, so. Ja, wo ich sagen würde, da würde ich lieber, wenn es jetzt ein Instrument wäre und ich würde es so hören, würde ich sagen, okay, ich höre alles, aber jetzt brauche ich ein bisschen Wärme dabei und ein bisschen Echtheit. Ja. Und das fehlt mir da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich bin da so in Logic ein bisschen reingeschmissen worden durch ein Weltmusikprojekt aus Madrid, das ich da ja betreue. Die arbeiten halt immer dort in Logic und anfangs haben sie mir noch die Logic-Projekte geschickt, bis ich dann irgendwann mich so aufgeregt habe, dass ich dankenswerterweise zwar noch das Logic-Projekt mitgeliefert kriege, falls ich reingucken will, aber alle Audio-Stems einzeln geschickt bekomme, sodass ich mich nicht beschweren muss und gleich in Pro Tools das alles einfügen darf. Aber als ich dann doch mal in die Logic-Projekte reingeguckt habe und habe mir diese Klavier-Emulation angehört und dachte mir so, als ich dann die Audiospur gehört habe, hey, das Klavier klingt gar nicht schlecht und habe gesehen, das sind so interne Geschichten, fand ich die, so wenn du das schon mal dabei hast, also für Kreativschaffende, wenn du sagst, ey, ich habe einfach Bock, ein bisschen Musik zu machen, glaube ich, ist Logic schon mal eine ganz geile Wahl.
Ja, das denke ich auch.
Also ich glaube, um den Rahmen einigermaßen dort zu schließen, ist es so, dass man kommt mit vieler oder mit allen DAWs irgendwie zum Ziel. Man muss sich ein bisschen auf die Arbeitsweise einlassen, finde ich immer. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man ein Programm, oder das versuche ich immer, wenn ich ein Programm sehe, das Programm erstmal so zu verstehen oder die Programmierer dahinter zu verstehen, was sie damit machen wollten, bevor ich jetzt einfach sage, ich habe meinen Workflow und den drücke ich jetzt da drauf. Sondern einfach so, wie ist es denn gedacht? Und dann muss ich mich damit arrangieren, weil nur so habe ich dann auch Spaß mit dem Programm. Sonst beschwere ich mich die ganze Zeit nur und dann habe ich vielleicht die Herangehensweise bei Logic oder so noch nicht richtig verstanden. Aber ich finde mal so diese Smart-Arbeit oder Work Bereiche, wie ich mir meinen Arbeitsbereich intelligent gestalten kann, gehört halt auch dazu, dass ich mir den Arbeitsbereich erstmal angucke und nicht nur sage, ich will das jetzt so, sondern was habe ich dort liegen und wie kann ich es intelligent nutzen? Und deswegen, man muss sich die DAW angucken. Ich glaube, wenn man erstmal kostengünstig da reinschnuppern will in die Welt, ist, glaube ich, mit Reaper und Logic erstmal gar nicht so eine schlechte Variante. Reaper wahrscheinlich eher fürs Aufnehmen, wenn du ein bisschen Editing drin machen willst und Logic eher für die Leute, die so ein bisschen kreativ rumbasteln wollen mit Instrumenten.
Ja. Sind auf jeden Fall beide Programme, wo man Lifetime-Updates kriegt, auch für eigentlich einen sehr guten Preis bei beiden Programmen. Das ist ja etwas, was bei Pro Tools sowohl als auch bei Steinberg nicht möglich ist.
Das finde ich auch ein bisschen störend. Vor allem auch diese Avid-Geschichte mittlerweile, wo sie dich hindrücken wollen auf ein Abonnement, dass du im Prinzip, ja, dann gucken musst, wie es da weitergeht. Und das sind so Sachen. Auf der anderen Seite, meistens hat man sich eh einmal im Jahr eine neue Version gekauft. Als ich noch bei Cubase war, dann sagst du auch, machst dann ein Upgrade. Und dann finde ich es immer so ein bisschen eigentlich blödsinnig zu sagen, ich will halt das Ganze besitzen und will das nicht nur als Abo-Prinzip. Ja, aber ich mache es ja eh jedes Jahr. Also von daher ist dann auch wieder so eine Geschichte, eigentlich kommt es aufs Gleiche hinaus, aber vielleicht muss man sich
da gewöhnen. Ich genieße das tatsächlich auch sehr mit der Abo-Geschichte bei Pro Tools, muss ich ehrlich zugeben, weil man halt auch mal Pause machen kann, wenn man es nicht benutzt. Und dann gibt man mal nicht Geld aus. Es ist auch okay. Und also man kann ja auch auf seiner Version bleiben, wenn die gut läuft und man denkt so, hier, never change a running system.
Ja.
Aber du hast trotzdem die Möglichkeit, wenn sie jetzt irgendwie ein cooles Upgrade rausbringen, dass du das nutzen kannst. Und das finde ich eigentlich gerade ganz cool daran, dass man halt zumal die Flexibilität hat, dass man es auch mal abbestellen kann, wenn man weiß irgendwie, ich bin jetzt länger nur unterwegs und benutze keine, werde jetzt wahrscheinlich keine DAW benutzen und wenn, dann benutze ich halt mal Reaper zwischendurch oder so, dass man dann nicht, ja, dass man halt eher so laufende Kosten hat, wenn man es auch benutzt und wenn man es nicht benutzt, dass man dann auch nichts verliert quasi. Also das finde ich eigentlich ganz schön an diesen Modellen. Und dass man aktuell bleiben kann, wenn man will. Ja, Nachteil ist natürlich, dass man es nie besitzt und wahrscheinlich im Zweifelsfall dann auf lange Sicht mehr Geld ausgibt, als eine Version zu kaufen. Aber da hast du auch schon recht, als ob man jetzt bei einer Version bleiben würde von Pro Tools. Irgendwann müsste man eh upgraden. Und wenn du nicht regelmäßig upgradest, dann wird es ja sowieso auch eh so teuer, dass
genau.
man sich auch eine neue Version kaufen kann. Ne? Also, oder ist dann sogar so, dass man das tun muss, ne?
Ja, ich glaube, dass du, wenn du diesen Supportplan zu lange, also wenn du jetzt eine feste Lizenz ja. hast und lässt den Supportplan zu lange auslaufen, dann geht der Preis halt dann höher. Dann wollen sie dementsprechend auch mehr haben. Dafür muss man aber auch Avid sagen, dass sie auch öfter im Jahr auch mal gewisse nicht nur Updates, sondern auch gewisse Upgrades bringen, die dann einfach mal so dabei ja. sind. Also wie gesagt, als sie mit dem Dolby Atmos Renderer angefangen haben und dann einfach mal so, ach übrigens können wir jetzt auch internen Renderer machen und wir haben jetzt auch Marker und wir haben Routing-Ordner und so, das kam alles so nach und nach und da muss man schon sagen, das finde ich dann schon toll, dass dann auch wirklich daran gearbeitet wird.
Ja, total, die haben jetzt viel verändert, irgendwie in letzter Zeit auch das Spurenlimit ja hochgeschraubt für die Studio-Version und auch da viele Features wieder reingebracht, auch im Abo und Plugin-Bundles, die sonst ja nur bei Ultimate irgendwie mit dabei waren und so. Und das ist schon cool. Also da sieht man schon, dass sich so ein bisschen was bewegt und dass sie irgendwie attraktiv bleiben wollen anscheinend. Das finde ich ganz gut.
Und was auch so nebenbei noch mit rauskommt, also erstmal diese Hardware-Integration mit zum Beispiel der S1-Konsole von Avid, die ich total toll ja. finde. Und die haben eine iPad-App, die finde ich halt wirklich klasse. Die ist wirklich gut gemacht.
Stimmt, die ist kostenlos sogar.
Die ist kostenlos und bei Steinberg musst du dafür bezahlen und die ist bei Vipen nicht so ja. gut. Und die von Avid ist klasse. Also ja. ich hatte die S1 und das Avid Dock. Und das Avid Dock habe ich verkauft, weil letztendlich, wenn ich mobil unterwegs bin, ich das nicht immer mitschleppen möchte und mit einem iPad oder mit der iPad-Funktion aufs Gleiche wiederkomme.
Ja.
Da habe ich tatsächlich.
Und es funktioniert so gut, ne? Auch
ja.
so realtime-mäßig irgendwie ist alles sofort und das ist echt cool. Ich war davon auch sehr fasziniert, als ich das erste Mal ausprobiert habe.
Das hat mich zwar zu meinem peinlichsten Erlebnis letzte Woche geführt, der Verkauf, aber ich arbeite damit sehr gerne. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, ne? Ich habe das
ja.
ich habe das Avid-Dock verkauft, weil ich gesagt habe, okay, ich bin dort, also ich fand das toll, die Funktionen sind auch super, aber ich bin halt lieber, dadurch, dass ich nicht an einem Studio sitze und arbeite, sondern viel unterwegs bin, muss ich auch meinen ganzen Work-Komplex relativ mobil halten und arbeite dann eher mit Shortcuts oder halt mit einem iPad, weil ich das besser irgendwo in einen Koffer oder in eine Tasche stecken kann als dieses ganze Avid-Dock. Und dann habe ich es nicht so viel genutzt und dachte, okay, mit dem iPad geht das auch, verkaufst du das Ding und dann bringe ich es zur Post und es soll nach Holland gehen und ich habe ein Paket Aufkleber bestellt für 5 Kilogramm. Jetzt wiegt das Ganze 5,8. Das heißt, ich musste dann noch ein bisschen nachstöpseln. Wäre ja kein Problem gewesen, wenn ich der guten Frau nicht gesagt habe, es geht nicht nach Holland, sondern ich habe ihr aus Versehen gesagt, es geht nach Italien.
Oh.
Und das führte dann dazu, dass das komplette, weil sie dann da dort drauf gedrückt hat, wollte wieder zurück, wollte noch eine extra Versicherung und all sowas dann wieder einrichten und es war dann, sie hat auch noch ein, zwei Sachen irgendwie anders geklickt und es führte dazu, dass dieses komplette System auch abgestürzt ist.
Ach du Scheiße.
Und ich stand dann da, hab schon 5 Leute hinter mir gehabt und dachte so, oh Gott, ach, oh Gott, ist das peinlich. Ja. Und das zog sich und ich sag, oh Gott, das ist mir so unangenehm, dass ich jetzt am frühen Morgen hier so einen Stress mache. Die Dame, die war schon fertig da hinterm Tresen und es hat mir echt leid getan. Und dann hat sie das nochmal gemacht und die standen schon bis draußen auf dem Parkplatz. Und dann hatte sie es endlich, dann habe ich gesagt, so, dann mit Karte zahlen, hab mein iPhone dran gehalten, da rief sie noch, nein. Und dieses bargeldlose NFC-Chip bezahlen bei der Deutschen Post ist scheinbar ein bisschen schwierig, wenn du ein iPhone 15 hast. Ich wollte damit bezahlen, zack, Schon wieder das Gleiche.
Wieder System.
Oh, Gottes Willen. Und dann habe ich konnte dann bar bezahlen, aber es hat sich noch länger gezogen. Also ich war bestimmt 35, 40 Minuten da und habe schon, das war schon so schlimm, dass das auf der Straße schon, weil die dort nicht mehr drauf fahren konnten auf dem Parkplatz, es gab schon Gehupe auf der Straße. Und ich dachte so, ach du Scheiße.
Jawohl.
Also ich habe ein komplettes Verkehrschaos ausgelöst, nur weil ich mal ein Paket zur Post bringen wollte. Also die Dame war unglaublich nett und auch die Kunden, die hinter mir standen, waren sehr verständnisvoll, muss man schon sagen, aber es war mir doch sehr unangenehm.
Ja, verstehe ich.
Da kann natürlich die Firma...
Muss es ja eigentlich nicht sein, aber...
Nee, aber also die Firma Avid kann in dem Fall dann nichts dafür, muss man dann schon sagen.
Was? Wieso das denn nicht? Die sind doch immer an allen schuld.
Können die ihre Geräte nicht so bauen, dass sie knapp unter 5 Kilo wiegen mit Paket? Also das wäre schon nicht schlecht.
Ja, und immer nach Holland sich selbst versenden.
Es war sehr schlimm. Aber ja, siehst du, das war doch nochmal eine schöne kleine Anekdote aus der letzten Woche, so zum Abschluss.
Ja.
Würde ich jetzt mal so sagen.
Ich auch.
Es sei denn, du hast noch eine schöne Geschichte, die du noch auf dem Herzen hast.
Es gibt nur, alles gut. Ich habe genau das Gleiche gedacht und dachte mir, eine schöne Geschichte am Schluss zum leichten Ausleiten ist doch super.
Siehst du, es war wieder schön, mit dir zu quatschen. Und ich glaube, wir haben uns immer noch nicht so richtig eingegroovt, in welchen Abständen wir das machen. Ich glaube, wir legen uns auch einfach gar nicht fest. Wir machen das so, wie wir wollen.
Ja,
und,
ich denke auch.
Sagen deswegen
dass jetzt, es irgendwann mal vielleicht Leute gibt, die das auch hören und dann irgendwie sagen, hallo, warum ist das so unregelmäßig? Dann kann man sich drüber Gedanken machen.
Genau.
Aber
also wir sind offen für jegliche Kritik. Und schreibt uns oder sprecht uns auf der Straße an oder bei der Post oder wo ihr uns trifft. Und wir nehmen gerne Ideen auf, wenn ihr Themen habt, über die wir reden sollen. Und freuen uns über jegliches Feedback, würde ich sagen. Und dann sehen wir und hören wir und sprechen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Mach's gut, Finn.
Ja, mach's gut, Jan. Hoffentlich ist es jetzt besser.